Hallo und herzlich willkommen zum Bodensee-Podcast, der Podcast von Echt Bodensee. Wir möchten euch heute entführen in eine ganz besondere Welt. Wir sind in Lindau auf der Insel und dort zu Gast in der wunderschönen Marionettenoper. Seit 25 Jahren, im vergangenen Jahr war großes Jubiläum, begeistern diese Figuren an seidenen Fäden schon im Publikum. Hier im herrlichen Stadttheater Lindaus, das einmal eine Kirche war und wo heute die Bretter liegen, die die Welt bedeuten, wie man beim Theater sagt. Bernhard Leismüller ist der Gründer und Leiter der Marionettenoper. Und er mag uns ein bisschen verraten, wie seine kunstvollen Puppen Abend für Abend zum Leben erwachen. Warum die Art und Weise, wie in Lindau gespielt wird, inzwischen UNESCO-Weltkulturerbe ist. Und warum er seine Puppen, und das sind einige, fast vollständig in Handarbeit herstellt. Hallo Bernhard.
Hallo, herzlich willkommen.
Ja, schön, dass wir bei dir sein dürfen. Ich muss jetzt einfach mal zum Einstieg fragen, was ist eine Marionettenoper, Bernhard, für alle, die damit mit dem Begriff nichts anfangen können?
Also wir sind eigentlich ein ganz gewöhnliches Marionettentheater, aber was eben nicht so gewöhnlich ist, ist, dass wir hauptsächlich Musiktheater machen. Also wir bewegen unsere Marionetten zu Musik, meistens Opern, aber auch Operetten. Wir haben sogar auch ein Ballett. Wir haben uns also ganz dem Musiktheater verschrieben, denn viele unserer Kolleginnen und Kollegen an anderen Marionettentheatern haben ein anderes Repertoire. Aber es ist so mein Herzensanliegen, mit den Marionetten Musiktheater zu machen.
Das heißt, da steckt ein bisschen das Besondere drin, dass es eine Marionettenoper ist und nicht in ganz dicken Anführungszeichen nur ein Marionettentheater, sondern dass ihr unterschiedliche Stücke auf die Bühne bringt.
Ja, wir haben ganz bewusst eben dieses Musiktheater haben wollen, denn der Ursprung, wenn ich da schon mal ausholen darf, des Marionettentheaters ist eigentlich nicht ein Kindertheater. Das Handwerk des Marionettenspiels ist ein bisschen anders wie jetzt zum Beispiel des Handpuppenspiels. Also ein klassisches Kasperltheater erfordert von der Person, die es macht, eine super Sprachbildung, muss spontan sein, muss Geschichten erzählen können. Das ist alles bei den Marionetten natürlich auch der Fall, aber schon lange, lange wird nicht mehr live beim Marionettentheater gesprochen oder gesungen. Seit es Tonaufnahmen gibt, wird auf Tonaufnahmen zurückgegriffen und deswegen ist bei uns der Schwerpunkt auf der Darstellung über die Fäden mit den Händen die Puppe zu steuern. Man sagt, dass das so in der Art in Italien entstanden ist. Und heutzutage in Italien ist es immer noch dort so, Tradition, dass man da relativ häufig nur Erwachsene sieht in den Vorstellungen. Also gerade die Kollegen in Palermo zum Beispiel, die zeigen große Kriege und Schlachten mit ihren ganz großen Marionetten. Die haben Rüstungen an, Schwerter, Schilder und schlagen da aufeinander ein. Also das hat überhaupt nichts Infantiles oder Liebliches, im Gegenteil. Das ist eigentlich so der Ursprung, wie wir das Marionettenspiel heute kennen. Und das ist also ein bisschen meine eigene Geschichte. Ich wollte eben auch diesen Beruf erlernen, weil ich mal gesehen habe, wie Oper mit Marionetten funktioniert. Also ich habe auch als Kind schon Marionettentheater mit Märchen, also Märchenstücke gesehen. Aber der magische Moment für mich, sage ich immer, war, als ich das erste Mal eben eine Oper gesehen habe mit Marionetten. Und deswegen wollte ich das ein Lindau machen.
Also das heißt, du hast als Kind selbst aber gerade kein, wie du es genannt hast, Kasperle-Theater gesehen, sondern eben eine Marionettenaufführung, die eben nicht sich an Kinder in erster Linie gerichtet hat. Und das war für dich der Reiz.
Ja, die Kombination aus Musik und Marionette war für mich immer schon das Faszinierendste. Hm. Denn ich habe als Spieler ganz andere Möglichkeiten, mich zu einer Arie zu bewegen, als wenn ich jetzt einen Monolog halte. Da kann man einfach viel tänzerischer, pantomimischer arbeiten und der Marionette mehr entlocken, ohne das jetzt zu werten. Also wir haben auch Schauspielstücke bei uns im Programm und die sind nicht leichter, als eine Oper zu spielen. Da ist der Schwerpunkt ein anderer. Aber die Möglichkeiten der Technik sind natürlich, und für mich ist alles technisch, eine größere Herausforderung. Und das war es, was mich so fasziniert hat. Ich komme ursprünglich aus Bad Tölz. Da gibt es schon seit über 100 Jahren ein Marionettentheater und die spielen fast ausschließlich Märchen. Und da habe ich auch als Kind schon mit viel Begeisterung zugeschaut. Aber wie gesagt, das Besondere war da, als ich da das erste Mal eine Oper gesehen habe. Und mich spricht es einfach mehr an, aber Und das Schöne ist ja, dass, wenn was gut gemacht ist, alles schön ist. Also sowohl Märchen als auch Opern.
Du hast gerade gesagt, für dich ist alles technisch. Ich weiß ja schon ein bisschen was. Das hat den Hintergrund, dass du, glaube ich, für die Herstellung dieser Vielzahl an Puppen, da müssen wir auch noch drauf kommen, es sind ja hunderte Figuren, die ihr habt, dass du vieles selbst in Handarbeit herstellst.
Genau, der Puppenbau ist meine Aufgabe. Die Köpfe der Figuren kommen allerdings immer von einer Person, die die für uns schnitzen. Je nachdem, wie der Stil des neuen Stücks sein soll, entscheiden wir uns dann eben für die Person, die die Köpfe machen darf. Aber alle anderen Arbeitsschritte passieren bei mir in der Werkstatt. Also den eigentlichen Puppenbau, die Körper, die Hände, die Schuhe, die Bemalung der Marionetten, auch die Kostümierung, das ist alles bei mir in der Werkstatt. Denn wir wissen natürlich am besten, oder in dem Fall ich, was am Ende die Figur auf der Bühne zeigen soll, wie sie ausschauen soll und was sie umsetzen muss. Weil natürlich gibt es in jedem Stück Charaktere, die etwas Besonderes können müssen, zum Beispiel ein Rad schlagen oder etwas über die Bühne tragen. Und oft ist es dann so, wenn die Figur das nicht baulich berücksichtigt hat, dass sie das kann, dann ist es später auch nur noch schwer zu realisieren. Also muss man eben schauen, dass man schon beim Bauen weiß, wie soll sie ausschauen, was muss sie können. Und deswegen habe ich gesagt, das ist alles technisch. Und das ist aber halt das Besondere. Es geht mir ja nicht nur darum, schön mit schönen Figuren zu spielen, sondern eben auch die Herstellung, dieses Handwerk zu erhalten und zu bewahren. Natürlich könnte man heutzutage auch im 3D-Drucker was machen lassen oder vielleicht jemanden damit beauftragen. Aber in meiner Philosophie, wie ich mir dieses Theater vorstelle, ist es schon so, dass das im Haus entsteht. Also wir kaufen nicht was ein und benutzen das dann, sondern in der alten Tradition der Puppenspieler, die haben immer ihre Figuren selber gemacht, das Bühnenbild selbst bemalt und je nachdem, wie die Fähigkeiten der Personen im Team waren, ist dann am Ende ein Ergebnis rausgekommen. Und so schwebt mir das auch vor. Es hat natürlich auch einen finanziellen Hintergrund, dass wir uns das ja schon gar nicht leisten könnten, da jetzt Hunderttausende für so eine Produktion auszugeben. Aber es ist natürlich schon ein bisschen Eitelkeit von mir, das einfach selber zu machen.
Ja, aber ich habe, wie gesagt, schon einen Blick drauf werfen dürfen. Du sagst Eitelkeit, aber ich finde das extrem beeindruckend. Also auch das, was man können muss. Das sind halt die prunkvollen Kostüme, die nähst du dann selbst.
Ja, also es beginnt immer mit einer Zeichnung auf Papier. Man muss natürlich als allererstes sich mal für ein Stück entschieden haben. Dann ist das alles ganz lange theoretisch. Man überlegt sich für jede Szene, was soll in der passieren? Was wollen wir zeigen? Weil all das müssen wir ja dann herstellen. Oft ist Inszenatorisches auch gefragt, dass man zum Beispiel eine Figur in verschiedenen Kostümen auf der Bühne sieht. Also muss man dann für jeden Kostümwechsel auch eine eigene Puppe bauen.
Eine eigene Puppe?
Ja, wir können die nicht umziehen. Deswegen gibt es dann eben immer für jede neue Kostümierung eine neue Puppe. Da wird ein Drehbuch, ein richtiges Drehbuch geschrieben, wie für einen Film auch. Und danach baut man dann die Figuren, entwirft sie und baut sie. Und das Schöne ist halt eben, dass ich da von Anfang bis Ende bei diesem Prozess dabei bin. Und ich habe das große Glück, dass ich dann eben nicht eine fertige Zeichnung von einem Kostümbildner bekomme, sondern ich kann dann mich auch durch meine Materialien, die mich umgeben in der Werkstatt, dann auch inspirieren lassen. Also wenn ich sehe, ich habe dort ganz tolle hellblaue Federn, dann weiß ich, die kriegt das Kostüm. Also manches entsteht in meinem Kopf schon, weil ich weiß, ich habe diese und jene Materialien zu Hause. Also es ist so ein Befruchten, ein eigenes, weil man eben weiß, was man noch im Fundus hat. Manches muss man natürlich ja zukaufen. Aber ja, das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Prozess. Er ist aber durch und durch handwerklich. Viele denken, ah, das ist so schön und so kreativ. Der kreativste Prozess bei so einem Stück ist eigentlich immer nur die Planung. Später, wenn dann alles klar ist, wir brauchen 38 Figuren und 5 Bühnenbilder, dann ist es Handwerk. Dann muss man sich hinsetzen, dann muss man sägen und bohren und schleifen und schnitzen und schneidern und malen und eben all diese Dinge. Und ja, das habe ich mir natürlich also im Laufe der Jahre dann auch Learning by Doing selbst beigebracht.
Die Frage wäre jetzt natürlich, wie hast du das gelernt alles?
Ja, eben, genau. Also in Bad Tölz am Marionettentheater hatten wir einen Puppenbauer, Oskar Paul, den ich ja immer meinen Lehrer nenne, der die Figuren geschnitzt hat in Bad Tölz und auch gebaut. Seine Frau hat sie damals angezogen. Aber er war gelernter Bühnenbildner, er hat in München studiert und kam dann über Umwege ans Figurentheater und hat dann eben in Tölz die ganzen Inszenierungen ausgestattet, also sowohl die Entwürfe als auch die Realisation. Und bei ihm habe ich so die Grundkenntnisse des Puppenbauens gelernt. Am Ende ist es aber wie in allen Handwerksbereichen, man findet dann schon so ein bisschen seinen eigenen Weg. Man muss dann schon nach seinen eigenen Fähigkeiten den Weg gestalten. Also wenn ich jetzt gut Textil arbeiten kann, dann liegt es vielleicht dann nahe, dass ich mehr textile Arbeitsschritte in meinen Figuren einbaue. Ich könnte die Puppen auch komplett aus Stoff machen, mit Stoffköpfen oder gefilzten Köpfen. Also das kommt dann immer ein bisschen drauf an, was man eben selbst für Möglichkeiten mitbringt. Ich habe das Schnitzen auch schon recht früh gelernt. Mein Papa schnitzt, mein Opa hat geschnitzt, mein Uropa war sogar akademischer Bildhauer. Also väterlicherseits sind alle irgendwie im Schnitzhandwerk gewesen, deswegen war ich da als Kind schon in der Werkstatt und das hat mir Spaß gemacht. Also, aber natürlich habe ich hab keine Schnitzausbildung, ich habe keine Schneiderausbildung, ich habe mir das alles einfach selbst beigebracht. Oft ist es aber zwar ein etwas längerer Weg vielleicht, um zum Ergebnis zu kommen, aber man geht vielleicht einen anderen Weg, den man nicht gehen würde, wenn man es gelernt hat. Und gerade beim Puppenanziehen ist das eine ganz eigene Wissenschaft, denn ich kann jetzt für so eine Marionette nicht einen Hosenschnitt aufstellen wie für einen Menschen. Das muss ja alles immer mit Berücksichtigung der Beweglichkeit passieren. Und da muss man eben wissen, wo braucht man vielleicht mehr Stoff, damit die Figur überhaupt das Bein so hochheben kann, wo ist es zu viel Stoff. Also da gibt es wirklich, also das ist eine Wissenschaft für sich. Aber das macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, das alles herzustellen und am Ende dann ja auch damit tatsächlich bei jeder Vorstellung zu spielen. Das ist ja dann eben nicht ein Bild, das fertig ist und man hängt es an die Wand, man schaut es vielleicht täglich an. Nein, das bleibt für uns ja ständig lebendig in Bewegung. Das ist natürlich, ja, was ganz Tolles.
Dass du selber spielst, das habe ich jetzt noch, oder dazu kommen wir jetzt noch. Du stehst ja dann auch mit anderen gemeinsam auf der Bühne, beziehungsweise darüber, wie ich gelernt habe, auf der sogenannten Brücke. Vielleicht kannst du es noch ein bisschen verraten, wie dann all das, was entsteht, zum Leben erwacht.
Meine Berufung ist das Marionettenspielen. Das Bauen ist notwendig, wir brauchen ja was zum Spielen, aber eigentlich bin ich in diesem Theater und mache ich diesen Beruf, weil es mir ums Spielen geht. Also das ist meine größte Passion und Leidenschaft. Ich bin bei jeder Vorstellung mit dabei, genau. Also die Stücke, die wir spielen in Lindau, werden zwischen 5 und 7 Personen benötigt. Insgesamt sind wir momentan 12 Personen im Team. Wir stehen bei jeder Vorstellung fürs Publikum nicht sichtbar über den Marionetten. Als Zuschauerin und Zuschauer sieht man nur die Marionetten, das Bühnenbild. Und die Fäden sind so lange, dass wir eben darüber stehen können. Etwa 2 Meter sind die Fäden lang.
2 Meter lange Fäden?
Genau, und alles, was auf der Bühne passieren soll, müssen wir mit dieser Übersetzung machen. Also unser eigentliches Instrument ist nicht die Puppe, sondern das sogenannte Spielkreuz. Also das, was wir oben in der Hand haben.
Wo die Fäden befestigt sind am einen Ende und am anderen Ende an der Puppe.
Genau, in unserem Fall ist dieses Spielkreuz sehr klein. Das sind lauter so Hölzer, die miteinander verbunden sind. Und je nachdem, wie man diese Hölzer, dieses Kreuz kippt und dreht und neigt, bewegt sich entsprechend unten die Figur. Wir haben eigentlich relativ selten einen einzelnen Faden in der Hand. Die Fäden sind auch nicht lose, sondern die sind wirklich oben festgeknotet. Und das Spielkreuz, mit dem wir eben arbeiten, ist eben etwas Besonderes. Es gibt nur noch eine Handvoll Theater weltweit, die mit dieser besonderen Spieltechnik arbeiten. Seit 2016 ist diese Spieltechnik sogar immaterielles Weltkulturerbe.
Die ihr nach wie vor betreibt?
Die wir nach wie vor betreiben. Cool. Also das ist im Prinzip auch eine Verbindung. Nicht nur, dass dieses Spielkreuz ist Kulturerbe, sondern eben auch die Art dieses Puppenbaus. Denn das gehört zusammen. So wie die Puppe gebaut wird von ihrer Beweglichkeit von ihren Gelenken, muss dann eben auch das Spielkreuz darüber entsprechend gestaltet sein. Man muss also schon zum Bau der Puppe wissen, mit welcher Technik wird die später bewegt. Unseres ist eigentlich ganz, ganz einfach konzipiert. Es hat nur 11 Fäden, die notwendig sind, um die Figur, deren Gliedmaßen alle zu bewegen. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Marionetten, die besonders viele Möglichkeiten der Bewegung benötigen. Zum Beispiel ein Soldat, der salutieren muss, der muss sich ganz gezielt mit der Hand an die Stirn fassen. Oder eine Tänzerin, die ganz elegant ihr Bein bis zum Ohr hoch macht. Also das wird dann immer eben über zusätzliche Fäden gesteuert. Aber eigentlich ist das Besondere, dass es möglichst wenig Fäden sind. Mit möglichst wenig Fäden möglichst viel auszudrücken, das ist die Kunst.
Euer Programm, nach welchen Kriterien wählt ihr die Stücke aus, die ihr zeigt?
Ja, also wir wollten, wie gesagt, ja eben das Musiktheater mit Figuren zeigen. Deshalb orientiert sich unser Repertoire vor allem an den Schlagern der Oper. Also die populärsten Opern gibt es eigentlich alle bei uns zu sehen und zu hören. Insbesondere auch in deutscher Sprache. Barbier von Sevilla zum Beispiel, der ist ja im Original eigentlich auf Italienisch. Wir haben aber eine wunderbare deutsche Aufnahme. Wir haben aber auch im Laufe der Jahre dann gemerkt, wir möchten schon nicht nur Opernpublikum ansprechen, sondern eben auch unser Repertoire insofern etwas öffnen, dass man auch Schauspiel anbietet. Und so haben wir dann auch Operetten im Programm jetzt, aber eben auch so etwas wie Dr. Faust als Schauspiel oder auch die bayerische Komödie, den Brandner Kasperl, weil wie man hört, komme ich ja nicht vom Bodensee, sondern aus dem Oberbayerischen. Und genau, diese Produktion von Brandner Kasper, die kommt sogar aus meiner Heimatbühne aus Bad Tölz. Die haben wir als Dauerleihgabe hier und bieten die auch an. Meistens im November gibt es den Brandner Kasper, weil mir das schon auch wichtig ist. Wir wollen jetzt nicht nur ein spezielles Publikum ansprechen, sondern eben auch ja, Leuten vielleicht, die nicht mit Musik so viel zu tun haben, trotzdem was anbieten können.
Ich habe noch eine Sache vorher vergessen, und zwar, ich könnte mir vorstellen, da ist doch bestimmt der Wunsch bei den Gästen, bei den Besucherinnen und Besuchern da, dass die mal hinter die Kulissen schauen wollen, dass die mal sich die Marionetten anschauen dürfen. Gibt es die Möglichkeit, kann man bei euch so ein bisschen Backstage?
Ja, bei uns ist das Besondere, dass man nach jeder Vorstellung hinter die Bühne gehen kann, und da stehen wir dann für alle Fragen und Antworten zur Verfügung. Wir wissen, dass das für viele das besondere Highlight ist. Das ist so, wie wenn man eine Zauberershow anschaut und am Ende sieht man, wie die Jungfrau zersägt wird.
Aber die zeigen das ja nicht so gerne.
Es ist ein bisschen desillusionierend. Viele unserer Gäste sagen auch, was? Das sind doch nicht die Figuren, die wir gerade gesehen haben. Das ist doch alles viel größer gewesen und das war doch ein richtiges Schloss da hinten.
Ach, wenn das anders wirkt durch die Perspektive auf der Bühne.
Das Besondere ist eben an dieser Guckkastenbühne, wenn man als Zuschauer nur die Figuren und das Bühnenbild sieht, dass man keinerlei Vergleichsmöglichkeit hat, wie groß das tatsächlich alles ist. Ja, das ist schon ein bisschen desillusionierend für die Gäste, aber andererseits verstärkt es nochmal, was da passiert ist gerade, also wie man sich so täuschen kann, wie man sich so eine Illusion hingeben kann. Also es schmälert nicht das Erlebnis, sondern eigentlich hebt es das Ganze nochmal an. Das gibt es ja nicht. Also es ist genau das Gegenteil. Wir haben natürlich auch schon Zuschauerinnen und Zuschauer, die bewusst diesen Blick nicht machen, aber bei den meisten siegt natürlich die Neugierde oder auch einfach diese Möglichkeit, Fragen zu stellen, weil viele haben natürlich 100 Fragen und sagen, aus was sind denn die Puppen und was sind die Fäden und wie ist es denn, wer singt denn da? Und also da gibt es ganz viele Fragen nach der Vorstellung und wir wissen, dass da viele darauf warten, dass sie danach unter die Bühne dürfen. Und auch wenn wir vielleicht schon 2 T-Shirts durchgeschwitzt haben, weil es schon wieder sehr anstrengend war, wir nehmen uns da immer sehr, sehr gerne die Zeit, weil ich weiß ja, wie es mir geht, wenn ich bei Kollegen zuschaue. Da möchte man noch so viel fragen und da ist man noch so euphorisch und da ist man so angesteckt und man möchte einfach noch so viel wissen und fragen und deswegen bieten wir das nach jeder Vorstellung an. Ganz, ganz, ganz selten ist es nicht möglich, weil dann vielleicht eine Parallelveranstaltung hier im Stadttheater stattfindet oder wir eine Doppelveranstaltung haben und danach gleich umbauen müssen, aber wenigstens ein kurzer Blick ist meist möglich.
Bernhard Leismüller, Gründer, Leiter der Lindauer Marionettenoper. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke für den Besuch.
das war der Bodensee-Podcast. Und was soll ich diesmal noch hinzufügen? Lasst euch verzaubern in der Lindauer Marionettenoper und wagt, wenn ihr wollt, den Blick hinter die Kulissen. It's a kind of magic und manche Magie wird umso schöner, je mehr man weiß, was eigentlich dahinter steckt. Alle Infos für euren Besuch findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Mein Name ist Peter Meisterhans. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.